Hallo liebe Hörer vom Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist Stefan W. Westphal und es gibt ein weiteres Spezial rund um den Krieg in der Ukraine. Heute bin ich bei Frank Wischkowski in der Saalemühle in Alsleben. Und er war innerhalb dieser ersten Kriegswoche schon dreimal an der Grenze, um dort Hilfe zu leisten und auch um Menschen mitzubringen. Dabei wurde er unter anderem von Guido Frühauf begleitet, den wir gleich noch mithören. Und auch zwei der Flüchtlinge sind mit dabei, nämlich die Ivanka und die Angelina, die uns berichten, wie es ihnen ergangen ist und was sie jetzt hier in Deutschland machen. Denn die helfen jetzt nämlich schon ganz fleißig mit.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
Ja, dann frage ich mal den Frank Wischkowski, wie ist denn die Situation? Wie erleben Sie das Ganze da an der Grenze?
Ja, man ist da natürlich mit zwei Welten unterwegs. Einmal unsere Welt und dann fährt man so kurz vor die Grenze und dann ist irgendwie alles ganz anders. Ganz anders in der Hinsicht, dass einmal einerseits alles sehr gut organisiert ist von den einzelnen Ländern, die an der ukrainischen Grenze sind. Ob das die Polen sind, ob das die Rumänen sind oder andere Bereiche. Also das passt super. Auch die Moldawien sollen auch sehr viel machen und sehr gut sein. Das funktioniert gut. Aber es ist sehr emotional und es ist sehr bedrückend, wenn man sieht, was da so gerade alles passiert.
Was heißt das so ein bisschen genauer? Was sieht man an der Grenze? Womit wird man da konfrontiert?
Man wird konfrontiert, dass mit Menschen einfach getrennt werden von ihren... Sorry, kleinen Augenblick.
Alles gut, okay. Also tatsächlich eine extrem emotionale Situation. Herr Frühauf, Sie waren auch mit. Vielleicht können Sie ein Stück ergänzen. Wie ist die Situation da vor Ort?
Ja, auf der einen Seite, wie der Frank Wischkowski schon sagt, sehr, sehr bedrückend, wenn man sieht, ich sag mal, das Leid der Menschen dort. Man sieht eigentlich nur Frauen mit Kindern. Wenn man die Männer sieht, dann sind die auf der anderen Seite vom Zaun und man sieht, wie die Familien getrennt werden. Niemand weiß, wann sie sich wiedersehen, ob sie sich überhaupt wiedersehen. Das ist einfach nur Wahnsinn. Auf der anderen Seite, was einen auch überwältigt, ist die Hilfsbereitschaft, dass da alle Nationen dort Material hinfahren, um den Leuten irgendwie dort zu helfen. Das ist ja, und das sind die Emotionen, die einem das Herz zerreißen.
Also ist das vielleicht das Gute im Schlechten, dass Europa jetzt wirklich zusammensteht?
Ja, auf alle Fälle. Das ist aber auch, ja, trotzdem fühlt man sich dann noch sehr, sehr hilflos. Man würde es am liebsten zu den Menschen direkt vor Ort hinbringen, den unterstützen. Meine Frau sagt auch, sie will dorthin und will dort Soldaten helfen, will die versorgen. Aber ja, das ist an der Grenze ist für uns Schluss, da kommen wir nicht weiter.
Sie haben ja auch persönliche Verbindungen in die Ukraine?
Ja, bei mir wohnen die Schwiegermama und der Schwiegerpapa noch dort, sind schwer krank. Der Schwiegerpapa ist nicht transportfähig. Die Schwiegermama mit 78 und einer schweren Herz-OP, die würde diesen Transport auch nur schwer überstehen und will sich aber auch irgendwie, soweit es noch kann, um Schwiegerpapa kümmern. Der Neffe ist noch da, der verteidigt das Land und die Nichte, die versucht jetzt auch über die Grenze zu kommen, die hat auch lange, lange mit sich gerungen, weil sie sich um Oma und Opa kümmern wollte und eigentlich auch muss. Aber ja, die Großeltern haben jetzt auch gesagt, die soll sich in Sicherheit bringen.
Okay, nochmal zurück zum Herrn Wischkowski. Jetzt waren Sie schon dreimal innerhalb dieser einen Woche, ja, diesen Höllentrip, ja, wenn man das so sieht. Man ist ja jetzt nicht nur mal so kurz in Harz für einen Abstecher. Was motiviert Sie da?
Das motiviert uns, den Leuten zu helfen, weil es sind Freunde, es sind Bekannte, die wir da unten haben. Und das war das die größte Motivation. Und da danke ich auch den Fahrern, die mit waren, weil die haben eine Höhentour durchgemacht. Wir sind 23,5 Stunden durchgefahren, weil wir ein Zeitfenster hatten an der ukrainischen Grenze, dass wir rüberfahren konnten, dass der Zoll uns eine Freigabe erteilt hat. Und alle, die im Auto saßen, haben 23,5 Stunden sind die Auto gefahren, mit kurzen Pausen, mit viel Kaffee, mit viel Red Bull, dass man mal so viel trinken muss, Red Bull, dass man das durchhält, ist Wahnsinn. Es war auch die Svetlana mit dabei, die es einfach durchgehalten hat als Frau, 23,5 Stunden, weil sie ein Ziel hatte, weil sie eine Motivation hatte. Und dann seine Freundin in den Arm zu nehmen, Das war die größte Motivation. Aber dann auch zu sehen, wie gebrochen die Leute sind, was Putin gerade mit den Leuten anstellt. Wo wir gerade angekommen sind, war das so, dass die Information hatten, dass das größte Atomkraftwerk Europas gerade brennt. Die wussten, die Information stand nicht, brennt es im Atomreaktor oder brennt es draußen. Gott sei Dank hat es nur draußen gebrannt. Aber die Leute haben so viel Angst. Und wenn man überlegt, 20 Kilometer von uns sind die Sirenen gegangen. Da war Sicherheitsalarm oder Bombenalarm, wie man auch immer das nennen möchte. Das war schon beeindruckend. Und wenn ich dann sehe, wir sind dann alles rausgepackt, das ging ganz schnell. Wir saßen dann wieder im Grenzbereich und dann saß ich mit meiner Dolmetscherin eigentlich nur im Auto und haben geweint, weil wir eigentlich unsere Freunde zurücklassen müssen und ihnen nicht helfen können. Ich glaube, das ist eine Motivation, auch wieder runterzufahren. Deswegen organisieren wir auch gerade Reisebusse. Und wer vielleicht Lust hat, wir brauchen noch Geld, um die Reisebusse zu bezahlen. So ein Reisebus darunter als Freundschaftspreis kostet 4.500 Euro, weil wir brauchen auch 2 Busfahrer. Um das zu organisieren, wir sind gerade auch dabei, wieder das zu organisieren, weil wir auch natürlich Betten brauchen, wir brauchen Wohnungen. Und ich danke da allen Helfern, egal von wem, auch wenn ich jetzt vielleicht hier wieder am Mikro bin. Es geht darum, den Leuten zu helfen, das machen gerade Millionen an Menschen. Und es sind jetzt auch Freundschaften entstanden, wir haben Austausch mit Österreichern gehabt, wo wir die Handynummern gleich ausgetauscht haben, die gerade da mit dem LKW runtergefahren sind. Wir haben so viel Gastfreundschaft in Rumänien erfahren, wir sind einfach hin, wollten essen, da hat die Kellnerin gesagt, wir bezahlen ihnen das Essen. Ich sage, dann wollen wir gar nicht, die wollten aber einfach nichts annehmen. Die sind so dankbar, dass wir helfen. Wir waren in einer polnischen Tankstelle. Da haben wir getankt. Auf einmal haben die uns das Essen und Trinken hingestellt, ohne dass sie was bezahlt haben möchten. Einfach weil sie sehen haben, wir helfen da, wir sind human unterwegs. Und das bewegt einen so, dass man einfach sagen muss, man muss da weiterhelfen. Und wenn man anfängt, was zu machen, sollte man auch bis zum Ende machen und nicht nur mit einer Fahrt. Aber wir sind über jede Fahrt froh. Aber eine Bitte habe ich, wer was spendet, bitte erstmal keine Klamotten. Die brauchen Lebensmittel, die brauchen Babynahrung, die brauchen Milchpulver, die brauchen Hygieneartikel, die brauchen Masken, die brauchen Arzneimittel, die brauchen Verbandsmaterial, das ist wichtig. Bitte die Kleidung erstmal zurückbehalten. Damit hilft man gerade nicht, auch wenn sich das nicht so schön anhört. Aber das ist erstmal wichtig. Die brauchen Nahrung, die brauchen Äpfel. Wir sind gerade dabei, noch kistenweise Äpfel zu besorgen, weil das Obst hält sich etwas länger, auch eine Birne. Aber bitte keine Banane oder sonst irgendwas. Milch ist auch noch erforderlich, weil Milch geht auch aus, sodass man auch den Kindern, die vor Ort sind, noch einfach helfen kann.
Okay, jetzt haben Sie es ein, zwei Mal so anklingen lassen. Es gibt ein paar Verbindungen in die Ukraine. Wo kommen die her?
Ich war vor 3 Jahren in der Ukraine als Gast einer Fernsehsendung von 1&1 TV. Das ist so der zweitgrößte TV-Sender, kann man sich so vorstellen, wie RTL oder Sat.1. Und war da zum Austausch eine Woche in den Karpaten. Und da sind natürlich Freundschaften entstanden. Und wir haben ja auch vor 2 Jahren eine Deutschschule gegründet in der Ukraine, was leider durch Corona nicht weiter verfolgt werden konnte, weil natürlich dann auch keiner sich um die Schule kümmern konnte, weil natürlich Corona das verhindert hat. Aber genau das wollten wir eigentlich vor dem Krieg wieder aufleben lassen. Deswegen ist auch die Ivanka mit dabei, die Dolmetscherin ist. Wir hatten da den ganzen Plan schon, hatten da mehrere Anlaufstellen in Tschernowitz, in Ivano-Franzisk, in Kiew, in Odessa, in Biloberiska. Und da wollten wir einfach mehrere Sachen besorgen, hatten auch schon Spenden mit, die wir mitbringen wollten. Wir hatten Süßigkeiten schon gekauft, weil die Kinder freuen sich immer gerne über deutsche Süßigkeiten. Da geht ihnen ein Herz auf. Und da wollten wir einfach unterwegs sein und wollten eigentlich was Gutes tun. Und wir haben gesagt, jetzt wollen wir das Gute tun, dass wir im Krieg helfen können. Aber das Problem ist, nur mit alleine mit Solidarität, wie das in den letzten Wochen immer klingt, ist das nicht ausgemacht. Wir können da gerade nicht eingreifen. Viele haben uns schon verrückt erklärt, dass wir über die Grenze fahren, aber so konnten die Hilfsgüter gleich ankommen und wurden gleich den Tag noch weiter transportiert.
Okay, wie muss ich mir das jetzt an dieser Grenze vorstellen? Also nach welchem System werden die Menschen, die dort flüchten, zugeteilt? Also hält man da ein Schild hoch, wir fahren nach Bernburg und dann wartet man, bis der Bus voll ist? Oder macht man sich das vorher schon irgendwie aus über die sozialen Netzwerke, wen man alles mitnimmt?
Ja, die Ivanka hat das über die sozialen Netzwerke verbreitet in ihrem Heimatland. Und da haben sich die Leute gemeldet und so waren wir auch sicher, dass wir jeden freien Platz ausnutzen können, um dort auch so möglich wie effektiv das Ganze nutzen zu können. Ja, und dann sieht man natürlich die Leute, die ohne ein Wissen, wie sie dann weiterkommen über die Grenze, das ist ein andauernder Strom, was wir dort während der Abfertigung gesehen haben. Also da läuft eine Frau mit einem Kind, die nächste Frau mit 2 Kindern rechts und links. Wirklich noch Babys, junge Mütter. man kann sich, wenn man das nicht persönlich sieht, man kann es eigentlich nicht in Worte fassen.
Wenn dann noch Platz ist, dann ist natürlich für die Menschen auch noch Platz.
Ja, ja.
Jetzt haben wir sie schon ein paar Mal angeteasert. Wir haben ja eine junge Frau, die knapp eine Woche jetzt in Deutschland ist. Hallo, ganz kurz, wie geht's Ihnen denn jetzt? Was machen Sie? Wie geht's?
Heute geht es mir schon besser als gestern, weil wir, also nicht nur eine Woche in Deutschland, sondern ich bin eine Woche schon unterwegs. Und es gab Momente, wo es sehr schwierig war. Wir waren erschöpft, wir wollten schlafen. Wir haben 24 Stunden geschlafen. Also das war schon hektisch und ein bisschen chaotisch manchmal. Aber ja, wir haben es trotzdem geschafft, Menschen, meine Freunde, meine Familie und auch andere Menschen hierher zu bringen.
Und damit ist ja noch lange nicht Schluss. Also Sie sind ja jetzt nicht hergekommen und sagen jetzt, ach, jetzt bin ich in Deutschland und warte jetzt hier, sondern sofort mit angepackt. Ne? Sie organisieren fleißig weiter.
Ja, wir möchten das sehr gut strukturieren und auch organisieren, damit es alles Hand und Fuß hat. Ja, also damit alles reibungslos läuft.
Okay. Wie fühlt sich das an, die Heimat verlassen zu müssen?
Das fühlt sich sehr schrecklich, fürchtbar und das fühlt sich herzgreifend an, weil ich zum Beispiel meine Familie, also meine Eltern dort gelassen habe und auch meinen Freund, der auch in der Nähe von der Grenze wohnt, aber der kann leider nicht durch die Grenze kommen, der wird nicht durchgelassen. Und das Wichtigste ist jetzt, das zu akzeptieren und möglichst viel von hier aus zu helfen. Das ist mein Standpunkt, meine Position in dieser Situation. In diesem Krieg hat jeder seinen Platz, finde ich. Und mein Platz ist jetzt, Menschen oder Müttern und Kindern zu helfen, die jetzt eine Unterkunft brauchen, also die Hilfe brauchen, die in Sicherheit gebracht werden sollten, zu helfen.
Okay, also eine ganz wichtige Aufgabe und auch, Sie machen das auch gut. Jetzt haben wir noch eine andere junge Frau hier. Verraten Sie uns noch mal ganz kurz Ihren Namen.
Mein Name ist Angelina ich bin nur gestern gekommen hier nach Deutschland und ich versuche auch zu helfen und ja, das ist alles.
Okay, also zusammen organisieren Sie bestimmt auch viel über die sozialen Netzwerke, dass man sich dann zum Punkt X oder am Tag X an dem und dem Punkt trifft, um dann hier zusammen nach Deutschland zu fahren. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau.
Okay, welche Netzwerke nutzt man da? Wie kann man da helfen? Sind die überhaupt erreichbar in der Ukraine? Weil man hört ja auch immer von Stromausfall, dass dann sicherlich auch Datennetze ausfallen etc. Ist das alles so safe und sicher?
Also in der Westukraine läuft es alles noch gut. Zum Beispiel, ich habe auf Facebook und auf Instagram meine Stories gepostet mit den Infos. Und dann haben auch die anderen Freunde und Freunde, also alles weitergeleitet. Und davon haben wir so ein verbreitete Information jetzt. Aber ja, es gibt schon Menschen, die geflüchtet sind aus dem Osten, aus den Kriegsgebieten, die in der Westukraine untergebracht werden, auf den Flüchtlingslagern und die wollen auch ausreisen. Ja, und denen wird auch, wir haben ein paar Kontakte in Czernowitz, in Flüchtlingslager, die könnten auch uns sagen, wer nach Deutschland möchte, den nehmen wir auch gerne mit.
Okay, haben Sie mit so viel Hilfsbereitschaft, mit so viel Zusammenhalt gerechnet? Oder dachten Sie vielleicht auch in den ersten Momenten, als dieser Krieg losging, jetzt sind wir hier auf uns allein gestellt und den Russen ausgeliefert?
Dazu habe ich, als ich am Donnerstagabend wach war, habe ich noch Nachrichten nicht gelesen. Aber ich habe schon von drei deutschen Freunden WhatsApp-Nachrichten bekommen. Ivanka, wie geht es dir? Bist du in Sicherheit? Damals habe ich verstanden, die Menschen sind schon jetzt besorgt, also sie machen sich Sorgen um die Menschen in der Ukraine. Und da habe ich jetzt, dachte ich, okay, was ist jetzt passiert, was ich machen kann, und ich habe Kontakt mit Frank aufgenommen.
Okay, dann kommen wir noch mal kurz zum Herrn Mitzkowski. Ja, jetzt ist das ja auch nicht so alltäglich und Sie stehen ja auch so normal in Lohn und Brot. Was sagt denn so ein Arbeitgeber, wenn man sagt, ich kümmere mich jetzt mal um die Ukraine?
Ich möchte meinen Arbeitgeber erstmal danken dafür, dass wir auch nachher hier noch eine Sitzung haben werden. Wir möchten humanitär helfen und es geht absolut um das Humane. Und es geht darum, den Menschen zu helfen. Es geht nicht darum, irgendwas zu machen oder irgendwas hier zu besorgen an Arbeitskräften oder sonst irgendwas. Es geht darum, humanitär zu helfen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft. Und das, glaube ich, haben alle, die helfen möchten. Und das ist das, wo er sagt, Frank, dann kümmere dich. Ich unterstütze das noch mit. Er hat selber die Autos den letzten Tag kontrolliert, hat dann nochmal geguckt, weil wir überladen waren. Hat geguckt, ob wir das trotzdem machen können oder nicht. Hat sich dann noch drum gekümmert. Da saßen heute früh zusammen, hat die Leute mit begrüßt. Es geht darum, auch ein gutes Bild Deutschland zu zeigen und was zurückzugeben. Und ich glaube, wir können sehr viel gerade zurückgeben, weil diese Menschen erleben sehr viel Leid. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, das sehen auch viele Deutsche so, sonst würden die nicht so viel unterstützen. Und es sind Millionen, die gerade unterwegs sind, zu helfen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Bild. Und ich danke meinem Arbeitgeber, dass er mir die Freiheit gerade gibt, dass er trotzdem sagt, kümmere dich. Es ist viel Freizeit mit dran, das ist aber nicht schlimm, weil wir wollen helfen. Und wenn man so einen 68-Stunden-Ritt hat, wie man den gestern hatte, und einfach nur angekommen ist und man sieht diese leuchtenden Augen dann, wenn dann noch eine kleine Geburtstagskorte um die Ecke kam, weil wir ein dreijähriges Kind hatten, was Geburtstag hatte, dann entschädigt ich das für viel. Und auch wenn man so dann im Auto sitzen sieht und man sieht so die Fahrt, wenn man dann so über 30 Stunden zurückfährt, am Anfang war sie noch ganz müde, traurig. Und dann sieht man aber, umso mehr man kam, und ist die Stimmung auch wieder ein bisschen besser geworden, weil man natürlich auch als Mensch, der da gerade flüchtet, das verarbeiten muss, ja. Und viele haben Angst, wo komme ich jetzt hin, was passiert mit mir? Und genau die Ängste müssen wir nehmen. Und deswegen haben wir es jetzt auch so organisiert, dass wir mehrere Studenten haben, die uns helfen bei der Übersetzung, dass wir Ansprechpartner vor Ort haben, die dann auch einfach Verantwortung mit übernehmen. Wir haben auch Corona-Tests gemacht, weil das gerne gewollt war, dass wir gucken, ob sie Corona haben oder nicht. Auch das haben wir erfüllt. Also wir gucken wirklich, dass wir uns um die Menschen bemühen, sind danach alle essen gegangen gestern, haben sie dazu eingeladen, haben sie in die Unterkünfte gebracht. Und ich muss einfach mal den Privatleuten und auch den Privatfirmen einfach ein großes Kompliment machen. Der Mensch, der einkaufen geht, der das Zeug kauft, bezahlt und zu uns bringt, aber auch die Firmen, die das Geld geben. Ich würde mir jetzt wünschen, dass endlich mal die Lebensmittelindustrie und auch andere Industriezweige sagen, wir liefern da jetzt von mir aus für 200.000 Euro mal Lebensmittel wert. Das wäre meine Ansage. Und nicht, dass die Leute kaufen, die Lebensmittelindustrie zum Teil davon profitiert, ja, aber die soll jetzt auch was geben. Also ich habe noch keine Nachrichten gelesen, ich habe auch gestern nochmal vergewissert, ich habe noch nichts von großen Gütern gelesen, außer Krankenhäuser, die jetzt was gegeben haben, Ketten, aber ich habe von der Lebensmittelindustrie noch nicht viel gesehen. Ich muss sagen, bei uns war es Harry, die jedes Mal, wenn wir jetzt fahren, eine Palette Toastbrot zur Verfügung stellt. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber es gibt große Nudelhersteller, es gibt große Reishersteller oder Konservenhersteller. Die müssen jetzt auch mal ein bisschen mit in die Pflicht genommen werden, weil es geht um unsere Sicherheit, es geht um unseren Frieden in Europa.
Jetzt hat sich ja hier innerhalb von kürzester Zeit um Sie bzw. um auch die Kollegen, mit denen Sie zusammen sind, so ein Netzwerk gesponnen. Wie viele Leute sind jetzt hier mit involviert, um zu helfen? Und wie kann jetzt jemand helfen, der sagt, ich möchte das gerne unterstützen? Ich meine, es kann sich ja jetzt auch nicht jeder ins Auto setzen und an die Grenze fahren, ne?
Nein, das soll auch gar nicht jeder sich an die Grenze hinfahren, sondern helfen kann ich, indem ich einfach in den Netzwerken mitmache. Wir haben das jetzt so, wir haben heute hier ein Netzwerk gehabt mit über 15 Leuten, die einfach gewisse Arbeiten übernehmen. Selbst die Flüchtlinge helfen ja mit, die sind ab morgen mit dabei, die übernehmen Bereichsleitung. Also die junge Frau neben uns, die wird den Bereich Leitung dann Logistikzentrum übernehmen. Die andere übernimmt, dass die Zimmer aufgebaut werden mit Leuten von uns, beziehungsweise mit den Flüchtlingen oder auch mit anderen. Und die dritte Fraktion in der Gruppe sind die sich um die Flüchtlinge kümmern, übersetzen, dolmetschen und die dann unterwegs sind und sagen, wir helfen da, fahren Sie dahin. Hinter mir sehen Sie ja gerade unseren Fahrer, der einfach seit gestern gleich das Kind ins Krankenhaus gefahren hat, jetzt gleich wieder nächstes Transportmittel weggefahren hat und gleich wieder das nächste holen wird, sodass wir weiterarbeiten können. Helfen kann man, indem man sich bei uns meldet, indem man Lust hat, im Logistikzentrum mit zu sein, Ware anzunehmen, mit ins Auto reinzupacken. Man kann mit Geldspenden helfen. Die Stadt Bernburg hat extra für uns ein Konto eröffnet, was für die Allgemeinheit ist, nicht nur für Bernburg, sondern für die ganze Umgebung. Das finde ich klasse. Da möchte ich auch der Bürgermeisterin danken. Aber auch Frau Falke in Nienburg, die voll mit dabei ist, mit dem Landrat, mit dem wir in Austausch sind, auch mit dem Landrat aus Anhalt-Bitterfeld, mit Andy Grabner, mit Markus Bauer sind wir im ständigen Kontakt, um einfach zu gucken. Aber das funktioniert gut, weil wir brauchen Wohnungen. Und ohne die wird es nicht funktionieren, aber die brauchen wir. Ja, aber wir brauchen eine schnelle Verwaltung, die auch am Wochenende arbeitet, die nicht sagt, wir haben Wochenende, sondern die als Ansprechpartner da ist. Die Leute warten, können nicht warten, die möchten aus der Ukraine raus, die möchten jetzt gerettet werden und nicht erst, bis der Amtsschimmel dann am Freitag 14 Uhr oder 12 Uhr Feierabend macht. Nein, da muss man jetzt auch mal über seine Grenzen hinausgehen und die können dann auch mal gerne wieder haben. Es gibt viele, die das machen, aber wir müssen das einfach noch umbringen. Ich habe das vorhin bei unseren ukrainischen Freunden mitbekommen. Ich habe gesagt, ruft mal bitte da, na, heute ist Sonntag. Ich sage, das ist mir egal, wir müssen jetzt helfen und nicht erst morgen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt mal hin. Wir haben Krise. Die Krise kommt auch in Deutschland an. Und ich glaube, da müssen jetzt alle helfen. Und es ist egal, welchen Wochentag wir jetzt haben.
Okay, dann hoffen wir, dass die Verwaltung das mal hört. Ich habe es ja gehört, nachher kommt ja zumindest noch die Bürgermeisterin hier mit zusammen. Also die hat ja zumindest schon mal diesen Schatten übersprungen.
Also die hat den Schatten von Anfang an übersprungen. Also erreichbar sind alle. Also so wollte ich das nicht sagen. Ja, also die Amtsträger sind erreichbar. Aber wir müssen halt auch gucken, dass dann auch die Verwaltung weiter organisiert. Das Problem ist, natürlich hat man nicht gerechnet, dass das jetzt so schnell auf einmal kommt. Wir holen heute Abend 15 Personen noch in der Nacht wieder vom Bahnhof ab und so weiter und so fort. Wir brauchen natürlich Betten. Und die Verfügung war ja, sie sollen alle in Wohnungen untergebracht werden. Das ist auch die richtige Einstellung. Aber ich kriege nicht 500 Wohnungen in fünf Tagen fertiggestellt. Ich brauche Möbel, ich brauche Waschmaschinen, ich brauche einen Herd, ich brauche Lampen. Alles das brauchen wir jetzt. Und das ist nicht in 5 Minuten organisiert. Und deswegen bin ich froh, dass wir auch Hotelbetreiber haben und Pensionen, die sagen, wir können die Leute da erstmal kurzfristig unterbringen. Und wir machen es gerade so, wir bringen sie in der Pension unter oder im Hotel und versuchen schnellstmöglichst für sie eine Wohnung zu finden. Und da muss ich sagen, auch wenn ich jetzt kritisiert habe, den Amtsschimmel einerseits, aber die Leute, die da sind, die versuchen auch zu helfen, versuchen Wohnungen privat zu finden, die sind auch erreichbar. Aber die ganzen Strukturen müssen wir dann auch mal auf Krise umstellen.
Okay. Was brauchen die Menschen, die aus der Ukraine kommen, jetzt noch, außer vielleicht ja diese ganz normalen Dinge, Lebensmittel, Wohnung etc.? Kann man da irgendwie mit unterstützen? Werden hier geheime Notizen ausgetauscht? Okay, also jetzt muss ich ganz kurz sagen, Frank Wyskowski hat jetzt über die ukrainische Dolmetscherin, den wir hatten, früh auf einen Zettel schreiben lassen.
Das sind natürlich so viele Eindrücke im Moment. Man hat keine in bestimmten Situationen keine klaren Gedanken. Ganz, ganz wichtig ist natürlich auch ein Internetanschluss, ein WLAN, weil die haben Familie in der Ukraine, müssen irgendwie mit denen in Kontakt treten und das geht nun mal über das Internet noch am besten, am effektivsten. Das Funknetz dort in der Ukraine ist Gott sei Dank in den meisten Regionen noch funktionstüchtig, sodass die Leute, die dort bleiben mussten, dort bleiben wollten, wenigstens die Gewissheit haben, dass ihre Familienangehörigen, die sich auf den Weg gemacht haben, hier gut angekommen sind. Andersrum sind die hier angekommen sind, wollen natürlich auch wissen, wie geht es den Leuten dort in der Heimat.
Okay, dann komme ich noch mal rüber zu den beiden Damen aus der Ukraine, weil ich möchte gerne, dass Sie das Schlusswort haben, dass Sie noch etwas sagen können, was Sie vielleicht gerne loswerden möchten an die Menschen in Sachsen-Anhalt oder auch in der Welt.
Ich sage das auch nicht nur von mir, aber erstmal auch von der ganzen Gruppe, die gestern angekommen ist. Vielen herzlichen Dank für die Hilfsbereitschaft und für das alles, was jetzt die Region leistet. Alle freuen sich darüber, was hier so gemacht wird. Also ja, und vielen, vielen Dank nochmal. Ja.
Okay, dann danke ich Ihnen allen Vieren ganz, ganz viel Erfolg bei der weiteren Arbeit. Ich hoffe, es finden sich viele, die das unterstützen. Wir werden auch nochmal eine Kontaktnummer oder Kontaktdaten mit unten reinschreiben in die Shownotes. Das war's mit dieser Sonderfolge über den Krieg in der Ukraine. Machen Sie es gut und bis bald. Ihr Stefan B. Westphal. Ciao.
Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.